In wenigen Minuten ist es soweit. 1240 Wahlmänner und Wahlfrauen kommen zur Bundesversammlung ins Reichstagsgebäude nach Berlin, um dort unseren neuen Bundespräsidenten zu wählen. Und damit sind wir genau mitten im Thema. Denn über Gerechtigkeit im Leben des Joachim Gauck wurde in den vergangenen Tagen ja viel diskutiert. War er wirklich ein Bürgerrechtler oder nur einfach ein oppositioneller Pfarrer, der sich recht wenig gekümmert hat um Recht und Gerechtigkeit in der ehemaligen DDR? Heinz Eggert, CDU-Abgeordneter, sagte am Donnerstag im ZDF bei Maybrit Illner, auf diese Frage komme es jetzt an. Denn die Bevölkerung sehne sich nach einem, der mit seinem ganzen Leben, mit seiner Biografie einsteht für Recht und Gerechtigkeit. Und Friedrich Schorlemmer, der den Titel Bürgerrechtler für sich wirklich in Anspruch nehmen kann, sagt, Gauck müsse unbedingt neben seinem Lieblingsthema Freiheit sich noch das andere Thema aneignen, soziale Gerechtigkeit. Unsere hiesige Tageszeitung Die Rheinpfalz meinte im Leitartikel am vorgestrigen Freitag, wir brauchen in unserem Land dringend eine Debatte über Gerechtigkeit. Und die hat ja unter anderem auch Gaucks Vorgänger Christian Wulff befeuert. Ist es gerecht, dass er 199.000 Euro als Ehrensold bekommt bis ans Lebensende, finanziert vom Staat? Wenn der gleiche Staat auch in diesen Zeiten sagt, dass für eine nennenswerte Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst kein Geld da ist, obwohl es seit 20 Jahren in diesem Bereich kaum Lohnerhöhungen gab, die Leute sogar Reallohnverluste teilweise hinnehmen mussten. An demselben Freitag stand in derselben Zeitung auf derselben Seite auch, dass in Deutschland Millionen von Arbeitnehmern nicht von dem leben können, was sie verdienen, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Und direkt daneben stand, dass die Vorstandsmitglieder von BMW im Jahr 2011 27 Millionen Euro verdient haben und der VW-Chef alleine 17 Millionen Euro. Geht es in unserem Arbeitsleben, in unserer Arbeitswelt gerecht zu? Immer weniger Menschen bejahen diese Frage. Der Zukunftsforscher Horst Opaschowski sieht darin jede Menge Sprengstoff. Damit sinkt nämlich auch, sagt er, das Vertrauen in unser System, in unsere Gesellschaft, letztlich in die Demokratie. Und die soll ein Bundespräsident ja Kraft seines Amtes zusammenhalten. Die beiden Moderatoren haben gleich zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, wir suchen in diesem Gottesdienst nach Antworten auf die Frage, was ist gerecht? Wenn Sie schon öfter bei uns waren, dann wissen Sie, wenn wir Antworten finden, dann nicht deshalb, weil der Prediger, der da vorne steht, so ein schlauer Kerl ist, sondern weil wir die Antworten an der richtigen Stelle suchen, nämlich in der Bibel. Schauen wir in die Bibel. Die Worte Gerecht und Gerechtigkeit kommen 750 Mal in der Bibel vor. Im Alten Testament finden wir viele Regeln für eine gerechte Gesellschaft. Wir finden dort die älteste Sozialgesetzgebung der Welt. Nur einige dieser Regeln möchte ich erwähnen. Erstens den Tageslohn. Jeder, der den ganzen Tag arbeitet, also Vollzeit arbeitet, soll auch davon leben können. Das heißt, seine Familie ernähren können, ein Dach über dem Kopf und Kleidung haben und genug, um auch den Feiertag frei zu haben. Also in etwa das, was wir heute als Mindestlohn bezeichnen. Es gibt den Zehnten, der ist für Gott, für die Gemeinde, aber auch für die Armen bestimmt. Der soll sicherstellen, dass Priester und Leviten, also diejenigen, die sich um den Kultus kümmern, davon leben können. Und gleichzeitig ist der Zehnten für die Armen da. Und ich finde es hochinteressant, dass Glaubensausübung und Sozialarbeit finanziell so eng gekoppelt sind im Alten Testament. Es gibt viele Detailregeln, die sich darum kümmern, dass niemand hungern muss. Das Alte Testament sagt, dass ein Bauer nach der Ernte die Peja, die Ecke, nicht antasten darf. Dieses Stück bleibt übrig für arme, durchreisende Witwen und Waisen, die nichts zu essen haben. Wer als Landwirt ein gutes Auskommen hat, hatte der gestaltete diese Ecke sehr großzügig. Das alttestamentliche Buch Ruth erzählt davon, dass eine ganze Familie sich gut ernähren kann von dem, was ein einzelner Bauer stehen lässt. Topaktuell ist auch der alttestamentliche Schuldenerlass. Wer sich verschuldet, muss dafür arbeiten, diese Schulden zurückzuzahlen. Kann er das aber nicht, bekommt er spätestens nach 7 Jahren diese erlassen, damit er nicht sein ganzes Leben gefesselt ist und Schuldsklave wird. Ich könnte noch viele dieser Säulen einer gerechten Gesellschaft in lang vergangenen Zeiten erwähnen. Zuletzt eine Regel, die ich ganz besonders interessant finde, die Sittenregel. So tut man nicht in Israel. Immer wieder im Alten Testament wird ungerechtes Verhalten gebrandmarkt mit diesem Satz: So tut man nicht in Israel. Keine weitere Begründung, kein Gebot, kein Gesetz, sondern einfach: So tut man nicht. Leute zu Dumpinglöhnen einstellen, so tut man nicht. Sexuelle Ausbeutung, so tut man nicht. Auch bei uns gibt es ja eine ähnliche Sprachregelung, die Sittenwidrigkeit. Viele gute Regeln für eine gerechte Gesellschaft im Alten Testament, häufig wurde dagegen verstoßen. Und dann waren es oft die Propheten, die Sozialkritik übten und der Gesellschaft zornig den Spiegel vorhielten. Mitte des 19. Jahrhunderts, seit der Industrialisierung, entdeckten immer wieder Menschen diese alten Regeln neu, auch für die westliche Gesellschaft. Es sind Menschen, die große Gerechtigkeitslücken bei uns sahen. Der Heidelberger Professor Ulrich Duchow sieht gegenwärtig im Alten Testament einige vorbildliche Regeln auch für uns heute. Er sagt, auch wenn uns 2.000 bis 3.000 Jahre trennen, die damalige Gesellschaft landwirtschaftlich geprägt war, unsere heutige industriell, es gibt einige ganz konkrete Anknüpfungspunkte. Interessanterweise sind solche Leute Außenseiter, nicht nur in der Gesellschaft, auch in der Kirche und werden als Herz-Jesu-Sozialisten belächelt. Wir haben jetzt kurz ins Alte Testament geschaut. Was sagt das Neue Testament? Was sagt Jesus selbst zu diesem Thema? Interessanterweise nimmt Jesus immer wieder Beispiele aus dem Arbeitsleben, um aufzuzeigen, was gerecht ist, aber auch um uns zu zeigen, wer und wie Gott ist. Um den gerechten Lohn, um den Mindestlohn geht es auch in der biblischen Geschichte, die ich uns nun vorlesen möchte. Jesus erzählt diese Geschichte, sie steht im Neuen Testament, und er vergleicht darin Gott mit einem Weinbergbesitzer, einem Weinbauern. Wenn Sie möchten, können Sie gerne mitlesen. Ich möchte euch ein Gleichnis erzählen, sagt Jesus. Ein Weinbauer ging frühmorgens Arbeiter für seinen Weinberg anwerben. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn, einen Denar, und ließ sie in seinem Weinberg arbeiten. Ein paar Stunden später ging er noch einmal über den Marktplatz und sah dort Leute herumstehen, die arbeitslos waren. Auch diese schickte er in seinen Weinberg und versprach ihnen einen angemessenen Lohn. Zur Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags stellte er noch mehr Arbeiter ein. Als er um 5 Uhr in die Stadt kam, sah er wieder ein paar Leute untätig herumstehen. Er fragte sie: Warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch und arbeitet auch noch in meinem Weinberg, forderte er sie auf. Am Abend beauftragte er seinen Verwalter: Ruf die Leute zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Beginne damit beim Letzten und höre beim Ersten auf. Zuerst kamen also die zuletzt Eingestellten, und jeder von ihnen bekam den vollen Tageslohn. Jetzt meinten die anderen Arbeiter, sie würden mehr bekommen. Aber sie bekamen alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da fingen sie an zu schimpfen: Diese Leute haben nur 1 Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Weinbauer, dir geschieht doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will den anderen genauso viel zahlen wie dir. Schließlich darf ich doch wohl mit meinem Geld machen, was ich will. Oder ärgerst du dich, weil ich so gütig bin? Was für eine Geschichte! Ein Winzer, der allen Arbeitern den gleichen Lohn gibt, egal wie lange sie gearbeitet haben. Ich glaube, an diesem Punkt wären sich ausnahmsweise Arbeitgeber und Gewerkschaftler einig. Das geht gar nicht. Wenn jeder das machen würde, für die Arbeitgeber wäre das der Ruin. Aber auch die Gewerkschaften wären alarmiert. Das geht doch nicht. Wenn Leute, die 12 Stunden arbeiten, genauso viel kriegen wie Leute, die 1 Stunde gearbeitet haben. Da hat irgendeiner schlecht verhandelt, oder? Schauen wir uns diese Geschichte näher an. Es gibt damals wie heute in Israel wie in der Pfalz Zeiten im Jahr, da braucht ein Bauer oder ein Winzer eine große Zahl von Hilfskräften, zum Beispiel bei der Ernte. Und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie in Israel zur Zeit Jesu hatte ein Weinbauer keine Probleme, Arbeitskräfte zu finden. Es gab ein Überangebot an Arbeitswilligen. Er brauchte nur auf den Marktplatz des Dorfes zu gehen, um dort immer eine Anzahl arbeitsloser Männer zu finden, die herumhingen, in der Hoffnung, dass jemand kommt und ihnen Arbeit anbietet. Der Weinbauer in der Geschichte geht also gleich früh morgens noch vor 6 Uhr los auf den Marktplatz und stellt einige Leute für die Weinernte an. Für einen Tag. Der übliche Arbeitslohn war 1 Denar. Ausreichend, um sich und seine Familie für einen Tag mit allem zu versorgen. Ausreichend auch, um etwas für den Ruhetag zurücklegen zu können. Das wirklich Interessante an dieser Geschichte ist nun, dass der Weinbauer noch insgesamt 4-mal auf den Marktplatz geht und immer wieder Leute einstellt. Warum tut er das? Hat er am Morgen etwa nicht abschätzen können, wie viele Leute er den Tag über braucht für die Ernte? Ich denke, dass er diese Leute auch noch einstellt, hat andere Gründe. Martin Luther nennt das Motiv des Weinbauers mit einem schönen alten deutschen Wort Erbarmen. Ihm tun die Leute leid, die da rumhängen und keine Arbeit haben und nicht wissen, wovon sie leben sollen. Deshalb stellt er sogar noch 1 Stunde vor Arbeitsschluss Leute ein. Als er um 5 Uhr in die Stadt kam, sah er wieder einige Leute untätig herumstehen und fragt sie: Warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Daraufhin sagt er: Geht doch und arbeitet auch noch in meinem Weinberg. Diese zuletzt Eingestellten arbeiten dann genau 1 Stunde, 1/12 im Vergleich zu denen, die schon um 6 Uhr mit der Arbeit begonnen haben. Der Weinbauer gibt ihnen aber nicht 1/12 des Lohnes, obwohl es diese Münze auch gab, die genau 1/12 eines Denars wert war. Er gibt ihnen einen ganzen Denar, damit sie und ihre Familien leben können. Er gibt ihnen also keinen gerechten Lohn, sondern das, was sie brauchen. Er gibt ihnen nicht das, was sie verdient haben, sondern er hilft ihnen zu leben. Jesus will uns damit zeigen, wie Gott ist. Gott ist nicht immer gerecht, Gott sei Dank nicht. Es gibt kein 1/12 der Liebe Gottes. Gott gibt jedem, was er braucht. Er gibt verschwenderisch. Die anderen Arbeiter beschweren sich in der Geschichte, zu Recht, denn der Weinbauer handelt ja in der Tat ungerecht. So wie wir Gerechtigkeit verstehen, ist es immer vergleichend. Ein Arbeitnehmer freut sich über die Weihnachtskavikation von 1.500 Euro, denn es war gar nicht mit sowas zu rechnen. Dann erfährt er, dass sein Kollege 2.000 Euro bekommen hat und findet das ungerecht. Unser Bild von Gerechtigkeit ist das der Justitia mit der Waage, die auch hier auf dem Altar steht. Wir achten darauf, dass da immer gleich viel rechts und links auf der Waage liegt. Unser Gerechtigkeitsempfinden lebt vom Vergleichen. Wer 12 Stunden gearbeitet hat, soll auch 12-mal so viel bekommen, wie der, der 1 Stunde gearbeitet hat. Wir verstehen von Kindheit an Gerechtigkeit vergleichend. Das mag im Arbeitsleben gerechtfertigt sein, aber in unserer Beziehung zu Gott funktioniert diese Gerechtigkeit nicht. Das möchte Jesus zeigen und deshalb erzählt er diese Geschichte. Der Weinbauer in der Geschichte zahlt zunächst die aus, die nur 1 Stunde gearbeitet haben. Wahrscheinlich werden dann alle gestaunt haben: Wow, ist der Mann aber großzügig. Diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, rechnen sich schon aus. 1 Denar für 1 Stunde, ich habe 12 Stunden gearbeitet, das macht nach Adam Riese. Und ein breites Lächeln huscht über ihr Gesicht. Aber am Ende sind sie dran und sie bekommen auch nur einen Denar. Es gibt nicht mehr als diesen einen Denar. Morgens hatten sie sich noch über dieses vereinbarte Gehalt gefreut. Jetzt finden sie es einfach nur ungerecht. Das ist doch auch ungerecht, oder? Mit diesen höchst anstößigen Farben malt Jesus das Bild seines himmlischen Vaters, das Bild eines ungerechten Gottes. Für uns ist das Prinzip ganz wichtig: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Vergleichende Gerechtigkeit ist auch wichtig für ein geregeltes Zusammenleben in der Gesellschaft. Auf vergleichender Gerechtigkeit basieren ja auch die zuerst in der Predigt genannten Regeln des Alten Testaments. Jesus nimmt von diesen guten Regeln des Alten Testaments nichts weg. Aber er sagt uns auch ganz deutlich: Gott ist nicht in dieser Weise gerecht. Gott sei Dank ist er das nicht. Gott ist frei zu tun und zu lassen, was er will. Schließlich darf ich doch wohl mit meinem Geld machen, was ich will, sagt der Weinbergsbesitzer. Oder ärgerst du dich, weil ich so gütig bin? Es ist eine Freiheit uns zugute, die Gott für sich in Anspruch nimmt. Eine Freiheit zur Güte. An dieser Stelle müssen wir eine Entscheidung treffen. Was wollen wir von Gott? Wollen wir das, was wir verdienen? Oder wollen wir seine Güte? Entscheiden Sie sich weise, denn Gott wird Ihnen geben, was Sie wollen. Ich kenne so viele Leute, die sagen: Ich will mir nichts schenken lassen. Auch von Gott nicht. Ich will nur mein gutes Recht. Passen Sie auf, was Sie da sagen, denn Sie werden es bekommen. Es war die große Lebenserkenntnis des Martin Luther. Der war tot und unglücklich und fragte sich: Wie kann ich nur vor Gott bestehen, wenn Gott gerecht ist? Martin Luther war überzeugt: Wenn Gott gerecht ist, habe ich keine Chance. Okay, vor anderen scheine ich ein ganz netter Kerl zu sein, aber ich kenne mich. Ich sehe in mich selbst und Gott sieht noch viel tiefer, als ich selbst sehen kann. Und ich bin ein alter Luther, latinisierte Form des deutschen Wortes Luder. Ich bin ein altes Luder, ein Lump und ich weiß, ich bin nicht gerecht, höchstens selbstgerecht. Wenn ich am jüngsten Tag vor Gott, meinem Richter, Rechenschaft für alles ablegen muss, was ich je getan habe, gedacht habe, wie soll ich dann bestehen? So fürchtete sich Martin Luther vor Gottes Gerechtigkeit. Dann stolperte er über eine Bibelstelle im Römerbrief, in der es heißt, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, von Gott selbst geschenkt wird. Wörtlich: Gott hat eingegriffen und uns gezeigt, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Das heißt, wie wir vor Gott bestehen können. Was sich keiner verdienen kann, das schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Offenbar ist, verstand plötzlich Luther, mit dieser Gerechtigkeit Gottes etwas ganz anderes gemeint, als ich die ganze Zeit verstanden habe. Ich empfange von Gott Gerechtigkeit. Er gibt sie mir, er schenkt sie mir, ich empfange sie, auch wenn ich sie nicht verdient habe. Wie der Arbeiter, der nur eine Stunde gearbeitet hat, seinen Denar empfängt, auch wenn er ihn nicht verdient hat. Gott ist gerecht, das heißt, Gott gibt mir, was ich brauche. Gottes Gerechtigkeit ist nicht vergleichend, sondern ist ausgegossene, sich verschenkende Liebe. Das Bild für Gottes Gerechtigkeit ist nicht die Justitia, sondern Jesus, Gott, mit ausgebreiteten Armen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn ist der Vater ja auch nicht gerecht. Sein Sohn wollte die Hälfte des Erbes schon zu Lebzeiten von ihm ausgehändigt bekommen. Und dieser Sohn geht weg, haut alles auf den Kopf und kommt abgerissen und arm zurück. Er bekommt statt ausgleichender Gerechtigkeit ein Festkleid und Festessen. Gerecht wäre es gewesen, wenn der erstmal seine Schulden hätte abarbeiten müssen. Stattdessen wird er beschenkt. Gottes Gerechtigkeit ist schenkende Gerechtigkeit. Wenn Sie Gottes Güte für ungerecht halten, kann ich Ihnen nur recht geben. Nach menschlichen Maßstäben ist das ungerecht. Der Schächer am Kreuz, das heißt dieser Verbrecher, der gemeinsam mit Jesus gekreuzigt wurde, aber in der letzten Sekunde vor seinem Tod sein Leben noch Gott gibt, kommt in den gleichen Himmel wie ein Petrus und ein Paulus, die ihr Leben gegeben haben für Christus. Ist das gerecht? Nein, es ist Güte. Gottes Gerechtigkeit ist nach unseren Maßstäben ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit ist das Beste, was jedem von uns in seinem Leben passieren kann. Entscheiden Sie weise, was Sie von Gott wollen. Gerechtigkeit, so wie wir sie verstehen, oder Gerechtigkeit, so wie Gott sie versteht. Wo stünden Sie und wo stünde ich, wenn wir nur das bekämen, was wir verdient haben? Können wir es wirklich uns leisten, auf Gottes Güte zu verzichten, allein von dem zu leben, worauf wir einen Anspruch zu haben meinen? Ich behaupte, wir leben zu 99% von Gnade und Güte und das, was wir als Verdienst beanspruchen, ist verschwindend gering. Fiorello La Guardia war Bürgermeister von New York. Er war unglaublich beliebt und geachtet. Noch heute steht eine Statue von ihm in New York. Und bis heute wissen New Yorker Taxifahrer, Geschichten über ihn zu erzählen. Man weiß nicht genau, ob diese Geschichten wirklich alle so passiert sind. Sie alle erzählen auf alle Fälle von der Güte dieses Bürgermeisters, dessen erste Amtshandlung war, sein Gehalt um die Hälfte zu reduzieren. Eine Geschichte geht so. In den 30er Jahren, während der Wirtschaftsdepression, brachte die Polizei einen verängstigten alten Mann vor den Richter in einem New Yorker Nachtgericht. Sie beschuldigten ihn eines kleinen Diebstahls. Er war am Verhungern und hatte Brot gestohlen. Durch Zufall führte der Bürgermeister selbst in dieser Nacht den Vorsitz der Verhandlung. Das machte La Guardia manchmal so, um die Nähe zu den Bürgern nicht zu verlieren. La Guardia verurteilte den alten Mann zu einer Geldstrafe von $10. Gesetz ist Gesetz und kann nicht gebrochen werden, sagte der Bürgermeister. Gleichzeitig nahm er eine 10-Dollar-Note aus seiner eigenen Brieftasche und sagte dem alten Mann, er würde die Geldstrafe für ihn bezahlen. Dann wandte sich La Guardia an die Anwesenden und warf ihnen vor, in einer Stadt zu wohnen, in der man sich nicht genug um alte Menschen kümmert, um hungernde Menschen kümmert. Und er verurteilte jeden der anwesenden Zuhörer zu 50 Cent, gab seinen Hut herum, um die Geldstrafen einzusammeln und gab den Inhalt dem erstaunten Angeklagten. Im Hut waren $50. Eine schöne Geschichte über Gerechtigkeit, die schenkt. Wir alle leben von dem, was wir von Gottes Güte geschenkt bekommen, nicht von dem, was wir verdient haben. Ist Gott ungerecht? Meine Antwort ist ja, Gott sei Dank. Er ist gütig. Die Erfahrung der Güte Gottes ist die Grunderfahrung meines Lebens, sagt Joachim Gauck. Und als Güte Gottes empfindet er es auch, in diesem Deutschland zu leben. Er meint, es sei ein gutes Land und er redet von Dankbarkeit. Und deshalb hoffe ich, wird er auch ein guter Bundespräsident werden. Danke, dass Sie zugehört haben.